Deutschlandfunk Nova 100.
Diese 100 ist eine Wiederholung vom 17. Juli 2015.
Nach Hause kommen. Wahnsinn, was das mit einem macht. Wenn ich an den Ort komme, an dem ich aufgewachsen bin, mich an meinen Lieblingsplatz setze, hinten auf der Obstwiese unter einen Apfelbaum, am besten in der Abendsonne, wenn ich dann die Schafe rieche, die neben mir weiden, die Felder drumherum, das macht was mit mir. Da kehrt irgendwie eine unglaubliche Ruhe ein, ein wohliges Gefühl. Fühle mich zurückversetzt in eine Zeit, die immer wundervoll war. Da kann ich jetzt fast meine Mutter hören, wie sie von ganz weit ruft, Paulus, Abendessen! Ich fühle mich meinen Wurzeln nah. Hier komme ich her. Das ist ein Teil von mir. Man muss dazu sagen, ich bin da privilegiert, was die Sache angeht. Denn ich kenne meine Wurzeln, kenne meine Mutter, meinen Vater. Ich weiß, woher ich komme. Was das macht, wenn man seine Wurzeln nicht kennt, das hören wir heute in zwei Geschichten in dieser 100. Bex kannte ihren Vater nicht, bis ihre Mutter auf einmal aus heiterem Himmel beim Fernsehschauen sagte, der ist das, der da im Fernsehen. Und Erik, der wusste, dass er mit einem Jahr aus Vietnam kam zu seinen Adoptiveltern, aber lange, lange fühlt er, dass ihm irgendwie etwas fehlte. Die Wurzeln eben. Wolfgang Schiller ist hier, der Redakteur dieser 100. Und wir haben noch eine dritte Geschichte, Wolfgang.
Und das ist die Geschichte von Surya. Die ist in einer indischen Stadt aufgewachsen, die keine gewöhnliche indische Stadt ist, sondern eine internationale, universelle Musterstadt. In den 60er Jahren gegründet von einigen Utopisten, die dort eine Stadt ohne Religion, ohne Politik, ohne Eigentum aufbauen wollten. Und die ist dort aufgewachsen, war dort bis zum 14. Lebensjahr, ist dann zurück nach Deutschland, hatte aber immer Sehnsucht danach und ist im letzten Jahr zurück dorthin gegangen. Und ihre beste Freundin, Nora Große-Hamann, hat sie dort besucht und erzählt uns die Geschichte.
Wie sieht es eigentlich mit deinen Wurzeln aus, Wolfgang? Man hört sie ja immer ein bisschen. Ne?
Meine Wurzeln sind niederbayerisch. Ich bin eigentlich gebürtiger Münchner, aber meine Wurzeln, da wo meine Eltern herkommen, das ist Niederbayern. Das hört man auch in meinem Dialekt, der ist eben nicht münchnerisch, sondern er ist eigentlich niederbayerisch. Und immer wenn wir in dem kleinen Dorf sind, wo mein Vater aufgewachsen ist, ist Malching am Inn, ein Kaff, ein Straßendorf, im Prinzip eigentlich eine, ja wie soll ich sagen, so ein paar hundert Häuser an der B12 entlang, früher ganz furchtbar, immer nur Lastwagen durchgefahren. Aber trotzdem, wenn ich dort war, das war ein ganz besonderer Ort. Und es gibt da auch so eine Chronik für jedes Grundstück dort. Und da hat der Pfarrer vor 80 Jahren mal aufgeschrieben, wie die Familiengeschichte auf jedem Grundstück war. Und die habe ich dann auch mal gelesen. In Sütterlin war die aufgeschrieben. Und da musste ich Sütterlin dafür lesen lernen. Das konnte ich nicht bis dahin. Und dann konnte ich eben so Generation für Generation zurückverfolgen bis ins 17. Jahrhundert, bis zum 30-jährigen Krieg, wo sich dann die Spur eines gewissen Herrn Schöller, der wohl Soldat in irgendwelchen Armeen war, irgendwo in Regensburg verliert.
Also deine Wurzeln zum Nachlesen sozusagen. Genau. Wurzeln, wo wir herkommen, heißt die 100 heute am Mikro Paulus Müller. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Da sitzt eine junge Frau mit ihrer Mutter vor dem Fernseher. Bex ist 19, der leibliche Vater sitzt nicht daneben, weil es ihn nicht gibt. Nie gab bisher in Bex Leben, bis zu diesem Zeitpunkt jedenfalls. Sie wusste, es gibt einen, viel mehr wusste sie aber auch nicht. 19 Jahre lang. Auf jeden Fall sitzt sie da mit ihrer Mutter, schaut Fernsehen und auf einmal sagt die Mutter, da, das ist dein Vater. Bumm. Die Sache ist jetzt ein paar Jahre her. Mittlerweile ist Bex Journalistin, mittlerweile hat sie ihren Vater kennengelernt. Für die 100 hat sie die Geschichte nochmal rekapituliert, hat mit ihrer Mutter und mit ihrem Vater gesprochen. Hallo Bex, schön, dass du da bist.
Hi.
Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie du deinen Vater dann kennengelernt hast, nochmal zurück zu dieser unglaublichen Situation am Fernseher. Weißt du noch, was ihr da geschaut habt, deine Mutter und du?
Ja, wir haben tatsächlich Nachrichten geschaut, sehr ganz gut bürgerlich, 20 Uhr. Es war irgendein Auslandsbericht, eine Live-Schalte und ich saß so da und wir haben das geschaut und meine Mutter dann, wie du gerade schon gesagt hast, so, hey, da ist mein Papa. Und ich so, ja, Mama, ne? Dachte irgendwie, sie macht einen Witz. Aber dann, also war in der Bauchbinde dann der Name und dann dachte ich, hey, das kann schon sein. Und sie meinte dann auch, nö, ist kein Scherz.
Und das war der Typ, der dann beim Live-Bericht hinterher noch so ein paar Sätze ins Mikrofon gesagt
genau,
hat. Das heißt, der Journalist.
Ja, der Journalist.
Weißt du noch, was da in dir vorgegangen ist, als du das dann wusstest?
Also tatsächlich erst habe ich gedacht, ja, Mama labert wieder und macht irgendwie einen Witz. Und dann war es so ein bisschen so ein Taubheitsgefühl. Also zuerst dachte ich so, ja, okay, keine große Sache. Aber dann dachte ich so, boah, jetzt weißt du nicht nur, wie er heißt wirklich, sondern jetzt weißt du auch, wie er aussieht. Und jetzt, nachdem du eigentlich schon dachtest, du siehst ihn nie, also ich hatte das quasi schon aufgegeben, beziehungsweise abgehakt, da dachte ich mir so, boah, jetzt hast du vielleicht doch die Chance, deinen Vater kennenzulernen. Und da war ich dann allein in meinem Zimmer und da muss ich dann schon erstmal so durchatmen. Das war schon krass.
Jetzt würde man ja denken, du hast ja mit deiner Mutter darüber gesprochen, auch häufig über deinen Vater, deine Herkunft. Würde man ja denken, dass die Mutter sich gut überlegt, wie sie das vielleicht mal einführt, wenn sie sich dann entscheidet, doch zu sagen, wer der Papa ist. Dann war das in der Situation nicht so. Du hast deine Mutter gefragt, was hat sie sich eigentlich dabei gedacht, das so zu machen? Und das ist ihre Antwort.
Das war eigentlich deshalb, weil du angefangen hast, plötzlich Fragen zu stellen und ihn gern gefunden hättest. Und das war irgendwie so ganz spontan. Da habe ich gesagt, boah, jetzt ist er im Fernsehen und du sitzt hier mit seinem Kind. Und in dem Moment war ich irgendwie auch ja stolz auf ihn, dass ich dir so einen Vater präsentieren kann auch.
So, eine spontane Sache, die deine Mutter da gemacht hat, eine spontane Reaktion. Was wusstest du denn bis zu diesem Zeitpunkt über deinen Vater überhaupt? Was habt ihr da geredet? Was hat deine Mutter dir bis dahin erzählt?
Recht wenig, muss man sagen. Also sie ist schon offen damit umgegangen. Sie hat mir den Namen von ihm gesagt und auch, dass er Journalist ist und beim Fernsehen arbeitet. Und ich habe immer gehört, ja, du siehst ihn so ähnlich, du bist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber mehr wusste ich tatsächlich nicht, weil das wusste sie selbst auch nicht. Wohnort, was er jetzt so macht, wo er ist, keine Ahnung. Das war für sie, glaube ich, genauso überraschend wie für mich, dass er da auf einmal im Fernsehen war, dass sie ihn da gesehen hat.
Aber was für Gründe hatte deine Mutter, nicht über deinen Vater zu reden davor? Was ist die Geschichte dahinter?
Also, sie hat eigentlich schon über ihn geredet, nur sie wusste selbst nicht so viel über ihn, weil sie sich dann nach meiner Zeugung aus den Augen verloren hatten.
Wann hast du denn als Kind, kannst du dich daran erinnern, das mit deinem Vater und dem fehlenden Vater zum Thema gemacht?
Also ich weiß noch, es war so eine ähnliche Spontanaktion wie von meiner Mutter, wie die Sache vom Fernseher. Wir saßen am Esstisch, da war ich so 11 und ich habe so gesagt, boah Mama, der Mann, mit dem du zusammenlebst, mein Stiefvater, den ich damals noch nicht als Stiefvater kannte, sondern halt einfach als ihren Mann, ich habe irgendwie das Gefühl, der ist nicht mein Vater, der sieht mir nicht ähnlich und... Ja, wie man halt als Kind auch so ein Gefühl hat manchmal. Und sie sagte einfach so ganz platt, ja, stimmt. Und da war ich auch erstmal so, okay, ich habe mir das zwar schon gedacht, aber das so vor den Latz geknallt zu bekommen, ist dann schon krass irgendwie. Und dann meinte ich so, ja, wer denn dann? Ja, und dann hat sie so ein bisschen rumgedruckst und hat mir am Anfang auch irgendwelche Geschichten erzählt, die nicht so gestimmt haben. Und dann ist sie irgendwann mal mit der Wahrheit rausgerückt.
Ja, meine Motive waren damals praktisch, dass ich einen Mann kennengelernt habe, der sich einfach hat sterilisieren lassen. Ich wusste genau, das ist der Mann fürs Leben, mit dem möchte ich zusammen sein. Aber ich war mir auch ganz sicher, dass ich einfach nochmal ein Kind haben möchte. Und das haben wir dann ja besprochen. Dann habe ich gesagt, okay, dann suche ich mir einfach einen netten Typ. Und so ist es dann ja auch gekommen.
Dieser nette Typ... Du musst selber lachen,
ja,
ne?
Weil klar, so es ist ja auch irgendwie so, hey, ich lebe mit einem Mann zusammen und dann sage ich so, ich hätte gern ein Kind. Ja, dann suche ich mir mal einen, der ganz hübsch ist. Oder ich weiß auch gar nicht, also wie sie das dann selektiert hat, weiß ich auch nicht genau.
Auf jeden Fall ist dieser Mann dann dein Vater eben, den sie sich da ausgesucht hat, mit dem sie dann weiter nichts zu tun hatte, den du nicht kennengelernt hast bis zu diesem Moment beim Fernsehgucken. Das hat ja dann in dir gearbeitet, kann man sagen. Und du hast dich ja dann entschlossen, deinen Vater kennenzulernen. Weißt du noch, wie das war und wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist?
Also ich muss dazu sagen, ich wusste ja dann, seit ich 11 war, dass es meinen Vater irgendwo gibt und dass er sich offenbar dazu entschieden hat, mich nicht kennenlernen zu wollen. Und dann habe ich tatsächlich meine ganze Pubertät damit verbracht, ihn für einen nicht so netten Menschen zu halten, um es jetzt mal freundlich auszudrücken, wie man halt so ist in der Pubertät.
Ist eine Abwehrreaktion.
Ja, klar.
Auch, ne?
Ich habe mir halt auch gedacht, ja, schön, dass du mich nicht sehen willst. Und dann hatte ich das abgehakt. Dann dachte ich, okay, es hat jetzt keinen Sinn, auf irgendjemand sauer zu sein, den du gar nicht kennst. Lass es einfach los. Dann ist diese Fernsehsituation passiert. So, wenn du es loslässt, dann kommt es zurück. Und dann habe ich gedacht, hey, jetzt ist die Chance dir quasi vor die Nase gesetzt. Und jetzt will ich ihn doch schon mal kennenlernen. Sah auch nett aus im Fernsehen. Hat einen netten Eindruck gemacht.
Und wie bist du dann vorgegangen? Hast du angerufen und gesagt, Papa, Ich bin's?
Nee, ich hatte auch natürlich ein bisschen Schiss. Da habe ich versucht, subtiler vorzugehen. Aber da hatte ich den Namen und den Sender und habe das gegoogelt und habe aber keine E-Mail-Adresse und nichts gefunden. Habe aber die E-Mail-Adresse von einem Kameramann gefunden, mit dem er zusammen mal einen Film gedreht hatte über irgendein Land. Und habe dem dann geschrieben, hallo, liebe Kameramann XY, ich fand euren Film so toll. Ich habe den Film nie gesehen und würde dem Redakteur gerne noch mal Fragen dazu stellen. Haben Sie da vielleicht mal eine E-Mail-Adresse? Und er so, ja klar, hier. Und da habe ich meinem Papa eine Mail geschrieben. Damals bin ich noch zur Schule gegangen. Ich wäre von der Schülerzeitung und ich würde ihn gerne interviewen zum Thema Medienberufe. Wenn es geht, irgendwie am besten per Telefon. Ich hatte dann doch Muffe. Und er meinte dann so, nö, lass mal treffen.
Dein Vater hat erzählt, was er gedacht hat, als er diese E-Mail bekam.
Also ich kam gerade aus Afrika zurück und habe eine Mail gekriegt, dass jemand ein Interview gerne machen würde. Entweder schriftlich oder am liebsten per Telefon. Aber wenn ich keine Zeit hätte, dann eben auch. Schriftlich würde schon auch gehen. Ja, und es war unterschrieben mit einem Namen, wo ich dachte, da ist ein Zweifel überhaupt nicht möglich. Also ich wusste dann natürlich Bescheid, klar, und dann habe ich mich gemeldet, ich glaube auch per Mail, und ja, gleich geschrieben, dass ich dafür wäre, dass wir uns treffen. Weil das war ja dann schon klar, dass das vermutlich nicht nur darum geht, um ein Interview, wie es da so war, wo ich war.
Bex, das ist eine verrückte Situation, ja?
Mir war das nicht klar, dass das für ihn klar war.
Ja, aber ihr beide sitzt da, trefft euch wo?
In einem Restaurant tatsächlich, in dem
toll.
Ort,
Klassiker.
Wo ich zur Schule gegangen bin.
In einem Restaurant auf neutralem Boden sozusagen. Ihr beide wisst, worum es eigentlich geht. Ja. Aber du hast ein Interview angefragt. Hast du das auch erstmal durchgezogen mit dem Interview?
Ich habe das tatsächlich eine halbe Stunde durchgezogen. Es war eigentlich irgendwie peinlich, weil ich glaube, ich war 19, noch nichts am Hut gehabt mit Journalismus, habe total unprofessionell gewirkt. Ich glaube, auf ihn habe ich auch relativ unprofessionell gewirkt.
Ja, mir war ja das die ganze Zeit klar. Ich meine, ich fand es ja schon ziemlich lustig, dass ich irgendwann habe ich mal gefragt, ob sie nicht ein bisschen was aufschreiben wollen. Und dann hast du gesagt, ja, nee, das kann ich mir alles gut merken. Und dann dachte ich schon, das kann ja irgendwie nicht sein. Also.
Ich war echt professionell.
Ja. Also, meine Tochter mit so einem Gedächtnis, wo ich so ein schlechtes habe. Ja, und dann... es war die ganze Zeit klar, ne? Also es war die ganze Zeit, wir haben uns sozusagen umschlichen.
Wann kam denn dann der Punkt, dass dieses Umschleichen aufgehört hat?
Ja, der Witz war die ganze Zeit, er wusste das wohl irgendwie, aber ich wusste nicht, dass er es wusste. Und deswegen habe ich dieses Interview durchgezogen und dann ganz am Schluss habe ich gesagt, jetzt oder nie, darf ich Ihnen noch eine persönliche Frage stellen? Ich habe den noch gesiezt tatsächlich. Und er so, ja klar. Und ich so, ja, damals 1991, haben Sie da vielleicht eine Frau kennengelernt? Und er direkt, ja, Ihre Mutter. Und ich so,
das, oh mein Gott.
Ja, das hat mich jetzt irgendwie aus dem Konzept gebracht. Können wir nochmal von vorn anfangen? Und er so, ja, wollen wir uns nicht erstmal duzen? Und dann war es irgendwie ganz leicht. Und ich hatte auch so Babyfotos von mir mitgebracht, keine Ahnung, falls er irgendwie Zicken macht, dass ich ihm das unter die Nase halten kann, so hier.
Ich war ein süßes kleines Baby.
Die habe ich dann auch rausgeholt, aber es war nett. Also es war eigentlich schön. Ich war im Nachhinein wirklich erstaunt, wie leicht alles ging. Ich habe natürlich Schiss gehabt, ich habe mir sonst was vorgestellt, dass er rausrennt und sagt nö.
Das ist ja wirklich sozusagen so, der Damm war gebrochen und dann war irgendwie alles gut. Schön ist auch, was dein Vater noch so erzählt, wie er das fand, dass du erstmal diese Schülerzeitschrift-Sache irgendwie so hochgehalten hast und dass du da fest dran gehalten hast.
Ich fand eigentlich das Netteste, dass du gesagt hast, wenn ich jetzt gedacht hätte, das ist ein ganz blöder Typ oder gemerkt hätte, das ist ein ganz blöder Typ, dann hätte ich mich überhaupt nicht geoutet. Na, dann wären wir halt so wieder auseinandergegangen. Und das fand ich ziemlich putzig.
Und es ist ja auch irgendwie deswegen ganz schön, dass dein Vater das mitgespielt hat. Er hat dir die Möglichkeit gegeben, ne? Ja. Wieder rauszugehen.
Ja.
Du hast ja dann gesagt, es war aber nicht so, dass du wieder rausgehen wolltest. Es war schön, es hat direkt geklappt. Hat er dann direkt irgendwie gesagt, hier, guck mal, das ist meine Familie, das ist, wie ging es weiter?
Also wir hatten dann natürlich ganz viel gequatscht. Wir sind beide Labertaschen, das habe ich glaube ich auch ein bisschen von ihm. Und dann hatte er so gemeint, er hat mich darum gebeten, ihm ein bisschen Zeit zu lassen, weil er ist eben verheiratet und hat auch eine Tochter, meine Schwester. Und hat gemeint, das ist jetzt nicht so leicht für ihn, da einfach mit reinzuplassen. Ich sag's überhaupt
nicht. Also die wussten davon auch gar nichts?
Nee, bis dahin noch nicht. Also nee. Und dann hatte sich damit ein bisschen Zeit gelassen und irgendwann war es dann aber soweit, dass ich dann auch auf neutralem Boden irgendwo in einem Café, dann hat er meine Schwester mitgebracht und wir haben uns kennengelernt, haben uns auch direkt super verstanden, obwohl sie ganz anders ist als ich, wir sind total verschieden, war aber auch richtig schön und dann irgendwann durfte ich noch seine Frau kennenlernen und auch das hat super funktioniert. Also klar, am Anfang muss man sich so ein bisschen beschnuppern, sage ich jetzt mal, aber also ich bin immer noch, es ist jetzt schon eine Weile her, ich bin immer noch erstaunt, wie nett alle waren und wie leicht es ging.
Wie ist denn die Situation mittlerweile? Wie ist euer Kontakt?
Also wir sind beide viel beschäftigte Menschen und wohnen auch nicht jetzt unbedingt in der Nähe. Aber ja, es ist eigentlich so wie mit, ich sage immer, ich habe zwei Väter, mein Stiefvater, den Mann meiner Mutter und halt meinen Papa jetzt. Und der Kontakt ist eigentlich ähnlich ausgeprägt, sag ich mal. Ich wohne nicht mehr zu Hause, telefoniere manchmal, jetzt haben wir uns neulich erst gesehen, natürlich hier, als ich die Töne gesammelt habe dafür. Und ja, es ist super. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Schwester. Er hat ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter und zu meiner. Es ist ein Bilderbuchende irgendwie, so ein Happy End. Aber es ist wirklich so. Es ist total schön.
Das ist ja unglaublich. Hat eigentlich diese Begegnung mit deinem Vater und das Wissen, dass dein Vater beim Fernsehen ist und Journalist ist, dazu geführt, dass du auch Journalistin werden wolltest?
Witzigerweise nicht. Also vielleicht haben da die Gene eine Rolle gespielt. Ich meine, ich wusste, meine Mutter hatte mir immer gesagt, ja, dein Papa ist Journalist, ist wahrscheinlich noch beim Fernsehen. Aber dann, als es so an die Studienwahl ging, ich wollte eigentlich lange Medizin machen und dann kam mein Abischnitt und diese Pläne haben sich in Luft aufgelöst. Und dann dachte ich, hier, was machst du stattdessen? Und dann war Journalismus so meine nächste Wahl. Und dabei habe ich aber gar nicht an meinen Vater gedacht. Also das war überhaupt, hatte ich überhaupt nicht im Kopf. Und als wir uns kennengelernt haben, da hatte ich schon den Eindruck, er ist schon stolz. So, dass ich das Gleiche mache wie er, ist und nicht Zufall. Finde ich eigentlich auch witzig.
Bex, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast.
Sehr gerne.
Es ist ja irgendwie verrückt, ne? An unser erstes Lebensjahr können wir uns nicht erinnern. Und trotzdem ist es total wichtig für uns, was in diesem ersten Jahr passiert. Die meisten von uns, die haben zwar keine Erinnerung, aber sie wissen, was da passiert ist, weil es Fotos der Eltern gibt. Vielleicht sogar Filme, die der stolze Papa irgendwann mal gedreht hat. Von den ersten Krabbelversuchen, dem ersten Wort. Ja, wir haben Geburtsurkunden mit Stempel, die beweisen, dass es uns gibt und die auch sagen, wo wir und wann wir zur Welt gekommen sind. Erik Thiel hatte das alles nicht. Sein erstes Jahr war sehr lange sowas wie ein schwarzes Loch für ihn. Erik wurde irgendwo in Vietnam geboren, wurde aus dem Krieg gerettet und später dann in Deutschland adoptiert. Nail al-Saidi hat Erik getroffen und mit ihm über die Suche gesprochen. Die Suche, um das schwarze Loch zu füllen.
Hallo. Seien Sie willkommen. Danke.
Es ist ein Sommernachmittag in Erlangen, als ich Erik in seinem Reihenhaus besuche. An der Haustür steht ein Mann mit asiatischen Gesichtszügen, komplett gekleidet in dunklen Klamotten, zwei T-Shirts übereinander und dazu noch ein Halstuch. Das ist so eine Eigenart von ihm, sagt er und grinst.
Man nennt mich auch teilweise gern Ninja. Ich bin im Sommer wirklich voll angezogen. Das heißt, ich habe lange Sachen an, egal ob es 30 Grad ist oder nicht, oder 35 Grad, auch ganz schwarz angezogen.
Lange Klamotten im Sommer, das ist schon etwas komisch, findet auch Erik. Aber eigentlich ganz praktisch. Die lange Kleidung ist dezent und zurückhaltend wie die asiatische Lebensart. Sie schützt vor der Sonne, damit die sowieso schon braune Haut nicht noch dunkler wird. Außerdem mag er es, wenn der Schweiß eine kühlende Schicht auf der Haut bildet, die nicht sofort verdampft. Sein Kleidungsstil würde gut in den schwülwarmen Dschungel von Vietnam passen. Erik ist aber in Ludwigshafen aufgewachsen.
Ich bin, und das haben meine Eltern irgendwann mal mir gesagt, mit einer der letzten Maschine kommt in dem Monat gekommen sind. Und 31.05.1974 in Frankfurt. Da bin ich angekommen. Es ist schon ein schöner Tag zu sagen, okay, ab da beginnt was anderes. Ab da gibt es wirklich verlässliche Informationen. Ab da kann man eine verlässliche Geschichte schreiben.
Erik redet von seiner Ankunft in Deutschland so, als ob damals für ihn ein zweites Leben begonnen hat. Ein Leben in Sicherheit und Frieden. Und vor allem mit einer Identität, die von nun an lückenlos dokumentiert ist. Sein erstes Leben und seine wahre Herkunft, die hat der Krieg in Vietnam verschluckt. Erik zählt in Deutschland zu einer kleinen Minderheit von Adoptivkindern. Er ist eines von 257 Waisenkindern, die man damals Ende der 60er bis Mitte der 70er Jahre aus Vietnam nach Deutschland gebracht hat. Über sein erstes Lebensjahr in Vietnam weiß er kaum etwas. Nur so viel. Er wurde in den Wirren des Krieges geboren. Möglicherweise am 16. April 1973. So steht es zumindest in den Adoptionspapieren. Aber wann er tatsächlich zur Welt kam und was mit seinen leiblichen Eltern passierte, das weiß er nicht.
Ich wurde offiziell gefunden in Sok Trang oder Khan Hung, wie das ursprünglich heißt. Man konnte es dann nachvollziehen, dass es wirklich dort war dann. Abgegeben oder sagen wir so, gefunden wurde ich dann in Khan Hung an dem Waisenhaus. Ehrlich gesagt war es ein Krankenhaus dort. Und dort wurde ich in Anführungszeichen wieder aufgepäppelt.
Noch heute sind Eriks Rippen verformt. Ein typisches Zeichen für Unterernährung. Die Ordensschwestern im Waisenhaus kümmern sich um den kleinen Jungen, der zunächst noch keinen Namen hat. Es herrscht Not in Vietnam und zusammen mit internationalen Organisationen versucht man, die Kinder ins Ausland zu vermitteln. Die Anteilnahme ist groß, auch in Deutschland. Die Menschen hier wollen nicht nur gegen die Kriegspolitik der USA demonstrieren, manche wollen auch tatkräftig helfen.
Es war eigentlich die Zeit der großen Adoptionsgeschichte und dass die Leute was Gutes tun wollten. Und in der Hinsicht hat man da auch dann gesagt, okay, man adoptiert Kinder.
Für das Adoptionsverfahren braucht jedes Kind gültige Dokumente. Einen Impfpass, Angaben zur Geburt und natürlich auch noch einen Namen.
Ich hoffe, dass ich den... Nee, das ist doch nicht...
Erik springt vom Sofa auf und holt eine Mappe, in der er all seine Adoptionsdokumente hütet. Er sucht das Papier, mit dem seine Existenz bescheinigt wurde.
Pham Duan Son, männlich, 16. April 1973, geboren in Khan Hung.
Noch einmal ganz kurz den Namen, den habe ich
flüchtig. Pham Duan Son.
Pham Duan Son.
Für alle, die das nicht glauben, ich weiß selber nicht, wie man das spricht. Sorry.
Phan Thuan Son wird nach Deutschland geflogen. Er kommt in eine deutsch-französische Adoptivfamilie in Ludwigshafen. Aus dem Baby mit den Mandelaugen wird der deutsche Erik.
Ich erinnere mich an viele Fahrten nach Frankreich, dort bei meinen Adoptivgroßeltern, dort im Garten zu spielen oder wie auch immer. Ja, das waren eigentlich die ersten Erinnerungen dann.
Seine Eltern haben viel Kontakt zu anderen Familien mit vietnamesischen Kindern. Regelmäßig fahren sie auch zu Treffen, die von der Hilfsorganisation Terre des Hommes veranstaltet werden. Mit Hilfe von Terre des Hommes wurden die Kinder damals nach Deutschland gebracht. Jetzt kümmert man sich um die Nachbetreuung der Auslandsadoptierten. Erik merkt schon als Jugendlicher, dass manches an ihm anders ist. Sei es auch nur sein Kleidungsstil mit den langärmeligen T-Shirts im Sommer. Das sind Wesenszüge, die ihn unterscheiden von seinen Eltern und seinem Adoptivbruder. Aber wieso, das kann er nicht erklären.
Wie sind meine Reaktionen? Woher kommen sie? Was habe ich für Abneigung? Was habe ich für Zuneigung? Sie sind wirklich angeboren zu in den Charakter. Und dann fragt man, sind sie wirklich angeboren? Oder kommen sie von dem Erlebten her?
Erik weiß nicht, was eigentlich das Problem ist. Aber er fühlt, dass ihn etwas belastet. Was genau, das ist schwer zu beantworten. Wie soll man nur das beschreiben, was einem fehlt? Und vor allem, wenn man es noch nicht einmal kennt, was da überhaupt fehlt? So wie das Leben in der verlorenen Heimat.
Das ist eine gute Frage. Man weiß es selber nicht. Das ist ja die Frage. Niemand kann es genau definieren. Oder physikalisch und astronomisch gesagt, wie schwer ist das schwarze Loch?
Für die meisten 257 Adoptierten ist Vietnam nur ein schwarzes Loch, das sie in sich tragen. Als die ersten ehemaligen Waisenkinder volljährig werden, veranstaltet Herr de Somme eine Fahrt in die alte Heimat. Die Adoptierten sollen die Chance bekommen, das Herkunftsland kennenzulernen. Auch Erik erhält damals, 1994, Post von der Organisation.
Ich habe ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt keinen Bock gehabt. Und habe gesagt, nö, bin ich noch nicht so weit. Ich fange jetzt das Studieren an und dann sind wir weiter. Und deswegen habe ich mich dort nicht damit beschäftigt. Ich habe es verdrängt.
Erik hat Angst vor der Konfrontation mit der Lücke in seinem Lebenslauf. Und so etwas wie Ahnenforschung mit Anfang 20, dafür ist die Zeit noch nicht reif, meint er. Erik fängt an, Elektrotechnik in Mannheim zu studieren, während eine kleine Gruppe von Adoptivkindern zum ersten Mal nach Vietnam aufbricht. Ein Journalist vom Spiegel reist damals mit und beobachtet, wie die Heimkehrer die Erlebnisse in der fremden Heimat verarbeiten. Ein paar Monate später fällt Erik, dem zu Hause gebliebenen, der Artikel in die Hände. Und es haut ihn aus dem Ruder.
Im Januar, Februar hatten wir damals Prüfungen und mich hat es durch einige Prüfungen durchgejagt. Ich bin durchgefallen. Meine Gedanken waren eigentlich bei dem Artikel und was die erlebt haben noch. Und ich habe auch mitbekommen, dass die bei der ersten Reise waren die auch in meinem Geburtsort, haben damals auch eine Ortsschwester kennengelernt, die auch in den Papieren drin steht. Das heißt, ich wusste vieles schon von meiner Adoption.
Und jetzt will er noch mehr wissen. Da das Internet noch in den Kinderschuhen steckt, sammelt er Informationen in Bibliotheken und forscht in Telefonbüchern nach Adressen der Teilnehmer. Und er will endlich selbst nach Vietnam.
Alleine rumzureisen, war ich nicht stark genug. Dann habe ich Maria angeschrieben, also an Teresam. Hallo, ihr habt mal eine Reise gemacht. Wenn die nächste Reise stattfinden würde, ich würde mich gerne da anmelden.
Es dauert 5 Jahre, bis die nächste Reise stattfindet. Erik hat gerade sein Studium abgeschlossen, als er sich mit 9 anderen Adoptierten auf den Weg nach Vietnam macht.
Es war Winter, aber trotzdem war es warm an dem Tag, wo man sagt, erstmal raus aus dem Flughafen, ab ins Hotel und dann dort ankommen.
Erik wird in den kommenden 2 Wochen ständig von Eindrücken und Gefühlen überwältigt. Den anderen Heimkehrern geht es auch so. Sie fahren kreuz und quer durch Vietnam, erleben den Alltag und tauchen in eine fremde und doch vertraute Welt ein.
Man wird nicht mehr angeschaut. Man wird schon angeschaut, aber anders angeschaut. Man ist plötzlich ein von denen.
Gezielt steuert die Reisegruppe die Waisenhäuser an, in denen die Adoptierten ihre kurze Kindheit in Vietnam verbracht haben. Für Erik der lang ersehnte Höhepunkt der Reise.
Ich wollte nur zum Ort hinkommen, wo ich geboren bin. Das war die einzige Erwartung, also wo ich aufgesammelt worden bin. Oder wo der erste Anhaltspunkt war, nach Sok Trang, sind wir hingereist mit der Gruppe. Dort haben wir noch Ortsschwestern gefunden, die auch dort noch gelebt haben. Und das war eigentlich auch für mich wirklich das große Ziel dann gewesen, zu sagen, okay, dort noch lebendige Personen noch zu erleben. Lebendige Person heißt im Klartext nicht Leute auf dem Papier, sondern Zeitzeugen.
Erik trifft auf alte Ordensschwestern, die damals schon im Waisenhaus gearbeitet haben. Es sind die Frauen, die ihn gefüttert und wieder aufgepäppelt haben.
Das war eigentlich schon ein schönes Gefühl dort. Dankbarkeit bzw. auch gefühlt, Leute wieder zu treffen, obwohl man die nicht bewusst gesehen hat. Für die waren das auch schön zu wissen, die haben was Gutes gemacht.
Bei dem Besuch schließt sich eine große Lücke im Lebenslauf von Erik. Er hat jetzt das Gefühl, dass seine Zeit im Waisenhaus tatsächlich passiert ist. Aber eine Frage bleibt weiterhin unbeantwortet. Was ist damals mit seinen leiblichen Eltern passiert? Die Ordensschwestern können ihm nicht weiterhelfen.
Geschichtlich weiß man, dass man auch nicht unbedingt weiter an Unterlagen drangehen kann. Ich sprach mit einer Ordensschwester damals, dass die Unterlagen gesperrt sind. 1975 hat die vietnamesische Regierung oder die nordvietnamesische Regierung hat sämtliche Unterlagen beschlagnahmt und dadurch ist vieles nicht nachvollziehbar gewesen.
Die Unterlagen der Kinder sind verschollen oder vernichtet. Erik hat gelernt, das zu akzeptieren, statt sein Leben mit Spekulationen zu verbringen. Es war auch gar nicht das Ziel der Reise, Verwandte zu finden. Bis heute gibt es keinen Fall, dass ein Adoptierter aus Vietnam jemals seine leiblichen Eltern gefunden hat. Nach der Reise fällt Erik in ein Loch. Jetzt kennt er die Heimat und weiß auch, was er genau jahrelang vermisst hat. Die Sehnsucht danach macht es nicht gerade einfacher. Je näher man einem schwarzen Loch kommt, umso größer wird die Anziehung. Und Vietnam bleibt für Erik ein persönliches schwarzes Loch, das ihn nicht mehr loslässt.
Ich weiß, auch Freunde konnten danach bei mir nichts mehr anfangen teilweise. Also die konnten es nicht verstehen. Deswegen, Adoptierte können das gegenseitig verstehen, die Gefühle manchmal. wer eine Reise tut, hat so viele Eindrücke und möchte sie erzählen, was da für Sachen war oder wer auch immer. Teilweise war es für manche zu viel. Ganz klar. Da habe ich sie teilweise überfrachtet.
Erik findet Trost, indem er sich mit anderen Adoptierten austauscht und regelmäßig Treffen organisiert. Die Freunde dort sind so etwas wie eine vietnamesische Ersatzfamilie. Man könnte sich Eriks Leben auch zerrissen vorstellen. Zwei Länder, die er Heimat nennen kann. Zwei unterschiedliche Kulturen und eine Biografie, in der manches bis zum Lebensende im Dunkeln bleiben wird. Aber so wie ich Erik erlebe, macht er das Beste daraus und nutzt seine Chancen. Er reist gerne und seine Neugier zieht ihn immer wieder nach Südostasien. Er konnte es sogar schon mit seinem Beruf verbinden. Anderthalb Jahre hat er in China gearbeitet und ein paar Monate in Thailand. Und seine letzte Reise war Anfang des Jahres, in die alte Heimat Vietnam.
Ich gehe immer wieder quer in die Welt herum und das ist ganz normal.
Geboren in Vietnam, Nai Al-Saidi hat Erik Thiel getroffen, wo wir herkommen. Es geht um Wurzeln in dieser 100.
Deutschlandfunk Nova.
Ich kann ja diese Idee sowas von verstehen, ne? Dass einen der Gedanke beschleicht, wir brauchen eine andere Welt, eine fundamental andere. Man muss nur mal die Nachrichten anhören, ne? Kriege, Anschläge, Wirtschaftskrisen. Worum geht's da? Es geht um Macht, Politik, es geht um Religion und es geht noch mehr um Geld. Was wäre, wenn es einen Ort gäbe, wo das alles keine Rolle spielt? Ein Ort ohne Politik, ohne Religion, ohne Besitz, wo es egal ist, wo du herkommst, wie du aussiehst, was du hast und was du bist. Das hört sich, na klar, nach Wunschdenken an, nach Utopie. Aber es gibt einen Ort, wo versucht wird, genau das umzusetzen. Auroville, ein Gesellschaftsexperiment, ein Stadtprojekt in Südindien. Mittlerweile gibt es Auroville fast seit 50 Jahren. 2000 Menschen leben dort, mittlerweile auch Surya. Sie ist hierher zurückgekehrt in ihre Heimat. Denn Surya hat deutsche Eltern, einen deutschen Pass, aber sie ist in Auroville aufgewachsen. Doch irgendwann ging es dann mit den Eltern nach Deutschland. Das fühlte sich aber irgendwie nie richtig an. Und Surya wollte zurück. 100-Reporterin Nora Großer-Hamann wollte wissen, warum. Wollte verstehen, warum Surya so eine Sehnsucht nach Auroville hatte. Denn Nora ist Suryas beste Freundin. Hier in Deutschland.
Monike, die Venom. Amativenum.
Was habe ich da gerade gesagt?
Surya sitzt mir gegenüber und schaut mich aufmerksam an.
Ja, ich möchte die.
Also Amma ist ja?
Nee, Amma ist die Mutter.
Und ich komme mir vor wie eine Schülerin, die vergessen hat, am Vorabend Vokabeln zu pauken.
Ah, okay. Amma ist ja, Ti ist T, ja. Venum möchte.
Ich möchte, ja.
Aber Tamilisch lernen ist Teil meines Plans. Und er lautet: Ich will die Heimat meiner besten Freundin kennenlernen. Ich will wissen, wie sie hier lebt, verstehen, warum sie unbedingt wieder zurück musste. Ich möchte endlich den Teil von Surya kennenlernen, der mir bisher immer fremd war. Ich wusste schon lange, dass Surya zurück nach Auroville wollte. Aber dass sie es dann so plötzlich durchzieht, das hätte ich nicht gedacht. Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass sie mir ihren Entschluss mitgeteilt hat. Wir hatten uns schon eine Weile nicht mehr gesehen, trafen uns auf Skype und tauschten Neuigkeiten aus. Und auf einmal sagte sie ganz unvermittelt: Nora, ich bin schwanger. Und direkt danach: Wir gehen in ein paar Monaten nach Auroville, obwohl wir das Kind bekommen. Ich kann heute nicht mehr sagen, was mich in dem Moment am meisten schockiert hat. Die Tatsache, dass sie schwanger war, mit dem zweiten Kind, ungeplant, dass sie nach Indien ziehen würde oder beides zusammen. Ich spürte einfach nur einen riesigen Kloß im Hals. Meine beste, liebste Freundin würde also einfach weggehen. Nicht in irgendeine deutsche oder europäische Stadt, wo man auch mal mit dem Billigflieger hinkommt. Nein, sie würde einfach nach Indien gehen und dann auch noch nach Auroville. Ein Ort, unter dem ich mir so gar nichts vorstellen konnte. Surya hätte auch sagen können: Ich ziehe in ein Hirtendorf in die mongolische Wüste und komme nie mehr zurück.
Ja, ich helfe mal eben, einen Moment. Ich habe immer Angst, dass ich bei diesem Tor gegen diese vielen Dornen stoße. Hältst du? Mhm.
So. Tja, und jetzt bin ich hier, mitten im südindischen Tropendschungel.
Das ist wegen der Kühe, ne?
Ja, das Tor müssen wir zumachen wegen der Kühe, sonst fressen die uns unseren Garten ab, alles auf und dann ist nichts mehr über. Und die Dornen sind wegen der Hunde, damit die da nicht zwischendurch klettern können.
Das ist bisher aber das einzige Tor hier, was ich so gesehen habe. In der Art.
Ja, das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass wir lange Zeit nicht da waren. Also als ich als Kind hier war, hatte das auch keine Dornen.
Ist mir nämlich aufgefallen, als wir hier angekommen sind vor 3 Wochen, dachte ich, was für ein krasses Tor ist. Also erstmal so aus Eisen und dann umrankt mit ganz vielen Dornenzweigen. Also ich dachte, das ist irgendwie so ein Dornröschen-Schlosseingang.
Ja, ist auch mein Dornröschen-Schloss. Nur, dass ich da nicht geschlafen habe, sondern nur eine Weile weg war.
Surya ist wieder in das Haus gezogen, in dem sie aufgewachsen ist. Ihre Eltern haben es kurz nach ihrer Geburt gebaut. Obwohl das Haus gar nicht so groß ist, sieht es von außen aus wie eine Festung. Mit dunklem Backstein, einem Turm und Fenstern mit gusseisernen Gittern. Vom Haus führt ein schmaler Trampelpfad zum Tor. Wir durchqueren es und gehen einen etwas breiteren, roterdigen Weg entlang, der sich durch ein Dickicht von Palmen, Cashewnussbäumen und Bambussträuchern windet.
Hier rechts kommt ein Blackberry Tree Busch. Es ist auch ein Dornbusch, der dann so im März jetzt eben schwarze Beeren produziert, die wir als Kinder immer ganz viel gegessen haben. Und da haben wir uns dabei die Finger und alles aufgerissen, weil die so eine Haken, wieder Hakendornen haben.
Aua.
Aber wir haben diese Beeren trotzdem geliebt. Da haben wir Tage und Nachmittage damit verbracht, die zu sammeln.
Um dann was damit zu tun?
Sich dann irgendwo ein schönes Plätzchen zu suchen und sie dort genüsslich zu essen.
Das ist das erste Mal, dass mir Surya so viel von ihrer Vergangenheit erzählt. In Deutschland war ihre Heimat nie so wirklich Teil unserer Freundschaft. Ich kannte immer nur die Eckdaten. Suryas Eltern gehen Mitte der 80er Jahre nach Auroville. Das ist ein Stadtprojekt in Südindien, wo 2.500 Menschen aus aller Welt versuchen, ohne Politik, Religion und Besitz auszukommen. Hier wird Surya geboren. Mit 14 zieht sie mit ihrer Mutter zurück nach Deutschland, macht Abitur in Rostock, studiert Asienwissenschaften, genau wie ich. Aber dass Auroville immer Suryas Sehnsuchtsort bleibt, das habe ich nie so wirklich verstanden. Einfach, weil ich es nicht greifen konnte. Ich habe Surya gebeten, mich überall hin mitzunehmen. Nur so kann ich mir in der kurzen Zeit, in der ich hier bin, ein Bild von Auroville machen. Deshalb verbringen wir den Tag auf dem Spielplatz. Das ist ein großes Gelände mit ein paar Klettergerüsten, Schaukeln und Baumstämmen drumherum. Eigentlich wie in Deutschland, denke ich. Wir hocken auf einem Stamm und sehen zu, wie Suryas 4-jähriger Sohn Ilya im Sand buddelt. Leider ist er nicht ganz so gut drauf. Er hat seinen Bagger zu Hause vergessen. Ein braungebrannter Typ mit kurzen dunkelblonden Haaren hat sich neben uns gesetzt. Surya stellt ihn mir als Anadi vor. Die beiden waren auf derselben Schule, hatten aber, als Surya in Deutschland war, keinen Kontakt.
Nils is at home. I think he's like taking an hour off.
The whole.
Yes, he's stressed out. He's working and then he has to go shopping and then he has kids and then he has me and then.
Yeah, you must not stress him out more.
Yeah, I do.
Nils, no,
Nils is the stressor one, the stressful one. Just lots of things
because
to do
you
means.
Because you grew up in Orville, you don't know how to stress, no?
And the others
know,
do.
Not in our genes. Yeah.
Surias Freund Nils ist mit nach Auroville gekommen. Sie erzählt, dass der gerade total gestresst ist, weil er sich nicht nur um seine Arbeit, sondern auch noch um seine Freundin und seine Kinder kümmern muss.
It's a lot, and we all have to get used to the situation. So. That's.
Baby's a lot. One baby's a lot. Two babies a lot.
One big one, one baby is a lot. But it's good. Others have managed before us.
Yeah. Exactly, no?
Yeah. How did your mom manage? 5, no?
Just yeah. Did it. Just do it. You know, this whole thing of like thinking and mentalizing and. And it serves you nothing. Just do it.
Ich merke, wie vertraut die beiden miteinander umgehen. Als wäre Surya gar nicht lange weg gewesen. Auch Anadi ist in Auroville geboren, hat 4 Geschwister und ist jetzt selbst Vater. Er sagt, dass man in Auroville nicht lernt, gestresst zu sein. Und dass es gar nichts bringt, immer über alles nachzudenken. Mir fällt auf, wie entspannt und zufrieden er wirkt. Ich schaue mich um und ich merke, kaum ein Kind auf diesem Spielplatz schreit. Keine Mutter läuft ihrem Nachwuchs verzweifelt hinterher aus Angst, es könne vom Klettergerüst fallen. Dazu diese typisch dörfliche Atmosphäre. Jeder kennt jeden, man grüßt sich, tauscht Neuigkeiten aus. Surya schaut mich an, lächelt kaum merklich und sagt mir ohne Worte: Siehst du, genau deshalb bin ich hier.
Ja, der kommt dann da so drauf, ne? Oder soll ich einmal schneller machen?
Einmal ganz schnell.
Ganz ja. Schnell.
Hm. Nils und Surya sind gefühlt schon ewig zusammen. Als Surya 22 war, kam Sohn Ilja auf die Welt. Heute ist der ein energiegeladener, frecher kleiner Junge mit der Tendenz, den ganzen Tag herumzutoben, hinzufallen und sich den Fuß aufzuschürfen. Genau das ist gestern passiert. Deshalb bekommt Ilja heute ein neues Pflaster.
Ganz leicht gerötet, ein bisschen suppt es auch, aber immer noch ziemlich gut.
Auch Nils kennt Auroville schon lange, hat Surya bei ihren Auroville-Besuchen immer wieder begleitet. Vor ein paar Jahren war er sogar monatelang allein hier, um für seine Diplomarbeit zu forschen. Jetzt arbeitet er im Bambuszentrum, einer Einrichtung in Auroville, wo Menschen Möbel und Häuser aus Bambus bauen. Wenn ich in Deutschland bei den beiden zu Besuch war und Nils so begeistert von Auroville erzählt hat, hatte ich manchmal den Eindruck, er hätte es mit dem Auswandern noch viel eiliger als meine Freundin.
Ohne Surya hätte es mich mindestens... Du hättest 20 Jahre länger gedauert, bis ich überhaupt Auroville gefunden hätte. Also ich wäre jetzt noch nie da gewesen, wenn ich sie nicht kennengelernt hätte, ganz sicher. Was ich dann kennengelernt hatte, das hat mir halt zu denken gegeben und hat auch, ja, hat dann gereift und ich habe dann so meinen Spaß dran gefunden, auch da zu sein und mir da mein Netzwerk aufzubauen. Und ich bin damit in Kontakt gekommen und ich bin da auch gerne selber mit dabei.
Nils hatte immer so seine Probleme mit den deutschen Arbeitsstrukturen. Er hat Geografie studiert und danach in einer Berliner Seifenmanufaktur, als Rikscha-Fahrer und als Personal Trainer gearbeitet. Aber irgendwie hatte ich bei Nils immer so das Gefühl, er kam nirgendwo so richtig an. In Auroville lernt er schließlich Menschen kennen, die früher Arzt waren und jetzt in der Gemeinschaft Häuser bauen. Und Ingenieure, die Grundschulkinder unterrichten. Und genau das inspiriert ihn. Er hat das Gefühl, hier kann ich mich selbst verwirklichen und einfach mal was Neues ausprobieren, wenn ich auf meinen aktuellen Job keine Lust mehr habe. Surias Freund ist für mich so eine Mischung aus sympathischer Nerd und Abenteurer. Ihn hat an Deutschland vor allem gestört, dass es immer nur darum ging, möglichst viel Geld zu verdienen.
Irgendwann sind wir alt und dann haben wir Geld, aber was haben wir für Erinnerungen? Ich habe meine Erinnerungen in Deutschland. Und ich habe auch Erinnerungen in Indien. Ich habe meine Erfahrungen sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Und ich glaube, ich werde auch noch viele andere Erfahrungen machen und dafür halt nicht so viel Geld haben. Und ich bin im Moment der Überzeugung, dass ich am Ende immer noch sagen werde, das war die richtige Entscheidung.
Im Alltag in Deutschland hast du halt immer noch ganz viele Leute, die einfach nur ihren Weg gehen möchten und die sehr viel die Haltung haben, nach mir die Sintflut. Und was mich jetzt persönlich nicht betrifft, das interessiert mich auch nicht. Und das sind so Haltungen, mit denen ich mich überhaupt nicht identifizieren kann und mit denen ich auch sehr schwer umgehen kann, weil ich sage, das kann doch nicht sein. Das kann dir gar nicht egal sein, weil es dich schon betrifft, aber jetzt nicht direkt vielleicht, aber eben indirekt da schon ein Problem entstehen kann.
Die Schwierigkeiten in Auroville sind andere. So großartig die Idee von der internationalen Musterkommune auch ist, da anzukommen oder auch nur zurückzukehren nach ein paar Jahren, das ist gar nicht so leicht.
Was momentan für mich schwierig ist, ist Teil der Gemeinschaft zu werden, weil als werdende Mutter oder auch als frisch gebackene Mutter kann man jetzt nicht so starr arbeiten, wie es eigentlich erwartet wird. Es ist nicht vorgesehen in der Policy, dass was passiert, wenn werdende Mütter kommen oder wenn alleinerziehende Mütter kommen oder so. Und da bin ich dann gerade bei, also die Policy soll überarbeitet werden und da werde ich auf alle Fälle auch meinen Beitrag für leisten, weil ich das sehr schade finde.
Die Bürokratie in Auroville ist super kompliziert. Auch hier gibt es Richtlinien, sogenannte Policies, und an die muss sich jeder halten. Wer zum Beispiel in die Gemeinschaft aufgenommen werden möchte, muss ein Jahr lang für Umme für Auroville arbeiten. Und das kann Surya nicht, weil sie noch studiert und gerade ein Baby bekommen hat. Es gibt keinerlei Unterstützung für junge Familien, die neu nach Auroville kommen. Das ist doch paradox. Surya will hier leben, weil sie den Gemeinschaftsgedanken Auroville so toll findet, aber die Bürokratie der Stadt verhindert, dass sie Teil der Gemeinschaft wird. Weil auch Nils noch nichts verdient, muss Surias Stipendium für alle reichen. Wie es weitergeht, wenn das Stipendium ausläuft, ist noch völlig unklar.
Finanzieren tun wir uns zurzeit durch mein Studium, weil ich ein Stipendium bekomme in Deutschland und somit sind wir jetzt hier erstmal versorgt und dann gucken wir mal. Bin ich gespannt. Ich hatte schon an Reiseveranstalter aus Deutschland gedacht, dass ich halt Touren in Südindien begleite und sonst habe ich jetzt vor, einen Fischservice aufzubauen und auf dem Markt am Strand den Fisch einzukaufen und ihn hier in Auroville zu verteilen, weil es eine Fischfrau gibt, die das zum Teil macht hier, aber sehr viel verlangt dafür und ich mir überlegt habe, dass ich das vielleicht für Aurovillianer eben günstiger machen kann, beziehungsweise mir dann auch einfach meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann oder Teil meines Lebensunterhalts. Und auch, weil es Spaß macht. Und diese Idee kam halt auch jetzt erst letztens auf. Und ja, das kommt halt manchmal einfach so.
Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Fisch verkaufen in Indien hört sich für mich nicht wirklich nach sozialer Utopie an. Das ist auch so ein Klischee, was ich vor meiner Reise oft über Auroville gehört habe. Ein Dorf voller Hippies, die Marihuana rauchend unter Mangobäumen hocken und in den Tag hineinleben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Alle hier arbeiten hart, um über die Runden zu kommen. Langsam fange ich an zu begreifen, warum Surya und Nils dennoch hier sind. Es ist nicht nur der Wunsch, endlich irgendwo anzukommen, es ist auch der Traum von einem Leben, das nicht so geplant und durchstrukturiert ist wie in Deutschland. Und dieser Traum, der ist so stark, dass meine Freundin die Schwierigkeiten, die so ein Leben mit sich bringt, in Kauf nimmt. Meine Freundin sitzt in einem alten Korbsessel und wiegt ihre Tochter in den Schlaf. Phyllis ist jetzt 3 Monate alt. Als Surya gerade angekommen war, war sie noch am Anfang ihrer Schwangerschaft. Ich weiß noch, wie sie mir mal über Skype erzählte, sie komme gerade aus dem Krankenhaus. In Auroville gibt es zwar ein kleines Gesundheitszentrum, für den Ultraschall musste sie aber fast 1 Stunde in die nächste Klinik fahren.
Da bin ich auch nicht nochmal hingegangen, weil sie in einem Zimmer gearbeitet hat, in dem hinter der Tür ein riesen, also fast die gesamte Wand entlang und ungefähr 40 cm breiter Streifen von Schimmel war. Und dann habe ich gedacht, da muss ich nicht nochmal hin. Also wenn man da jetzt nur 1-2 Mal reingeht in das Behandlungszimmer, für einen selber ist es nicht gesundheitsschädlich, aber für sie ist es ja, sie sitzt da jeden Tag. Ja, sie hätte das schon öfters mal gesagt, aber es passiert halt nichts.
Surya wusste, dass ich wenig von ihrer Entscheidung hielt, ihr Kind in Indien zur Welt zu bringen. Weil ich ihr nicht wehtun wollte, habe ich ihr das nie so direkt gesagt. Aber ich hielt sie damals für vollkommen verantwortungslos. Warum konnte sie nicht einfach erst nach der Geburt nach Indien gehen? War sie sich denn gar nicht bewusst, was alles hätte passieren können?
Ja, also ich habe mich dann schon gefragt, wie es ist, wenn das Kind dann doch nicht zur Welt kommt oder dann eben eine Totgeburt ist oder aufgrund von Sauerstoffmangel einfach stirbt. Ich weiß nicht, also es ist ja nicht passiert, deswegen kann ich nicht sagen, wie ich wirklich damit umgegangen wäre. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dann einfach genau wie alles andere hat so passieren sollen. Es dann sozusagen die Aufgabe ist, die mir dann im Leben gestellt wird, dass ich mich jetzt mit der Situation auseinandersetze und damit leben lerne. Und ich glaube halt daran, dass alles, was einem so widerfährt und was einem passiert, irgendwie einen Grund hat und dass es nicht passiert, wenn man damit nicht fertig werden würde. Also dass es schon einem das Leben die Aufgaben stellt, für die man gerade bereit ist und an denen man gerade wachsen kann.
Am 2. Januar, 9.49 Uhr, kommt Surias Tochter zur Welt. Die Geburt verläuft ohne Komplikationen. Und jetzt, 3 Monate später, stehe ich neben meiner Freundin, sehe zu, wie sie Phyllis in einem Tragetuch vor den Bauch wickelt. Auf einmal fühle ich mich meiner Freundin auf eine neue Art und Weise verbunden. Sie schaut mich an und sagt zu mir, siehst du, hat doch alles geklappt. Du musst einfach ein bisschen mehr vertrauen, Nora. Und ich verstehe endlich, dass dieses Urvertrauen, das Surya in sich trägt, was mir in Deutschland immer so fremd war, dass das mit Auroville zu tun hat. Wenn du an einem Ort aufwächst, wo du total frei bist und sich halt nicht alle Risiken abwägen lassen, dann lernst du zu vertrauen und gelassen zu sein. Dann fühlst du dich in einer Welt wie Deutschland, in der immer alles geplant und durchorganisiert ist, eingeschlossen. Und dann gehst du irgendwann wieder zurück.
Sehnsucht nach Auroville. Nora Großer-Hamann über ihre beste Freundin Surya und deren Wurzeln. 100 hier. Das da im Fernsehen ist dein Vater. Danke an Bex, die uns erzählt hat, wie ihr Vater auf einmal in ihr Leben kam. Geboren in Vietnam. Danke an Nail al-Saidi, der Erik getroffen hat, der als Kind in Deutschland adoptiert wurde und lange, lange sowas wie ein schwarzes Loch gefühlt hat, weil ihm seine Wurzeln fehlten. Sehnsucht nach Auroville. Danke an Nora Großer-Hamann, die ihre Freundin Surya in der Heimat besucht hat. Danke auch an Vera Pacher online und Bruno Zöllner in der Technik. Danke an Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Deutschlandfunk Nova. 100.
Ja, ist auch mein Dornröschenschloss. Nur, dass ich da nicht geschlafen habe, sondern nur eine Weile weg war.
Ich habe ziemlich lange gebraucht, um mich an diese Gelassenheit in Auroville zu gewöhnen. Ich bin nämlich so ein Planungsmensch. Also ich habe immer gerne einen Plan und dann komme ich nach Auroville und die Dinge dort funktionieren komplett anders. Also A, ist erstmal niemand grundsätzlich erreichbar. Also wenn ich dann mal alleine unterwegs war und mich mit Surya treffen wollte, habe ich sie nie am Handy erreicht. Also auch wirklich gar nicht. Und man lebt irgendwie in den Tag hinein, man hat aber auch gleichzeitig unheimlich viel zu tun. Und es ist wahnsinnig schwer, sich mit den Leuten dort irgendwie auf einen Termin zu einigen oder sich irgendwie zu treffen. Und ich musste am Anfang wirklich erstmal lernen, loszulassen.
Pham Duan Son.
Pham Duan Son.
Für alle, die das nicht glauben. Ich weiß selber nicht, wie man das spricht, sorry.
Für den Beitrag über Erik mit seinen vietnamesischen Wurzeln habe ich mich auch noch mit Ter Di Som unterhalten. Ter Di Som hat damals diese ganzen Kontakte hergestellt zwischen den Familien in Deutschland, die Kinder dann in Vietnam adoptiert haben. Und ich habe noch viele andere Geschichten gehört von denjenigen, die damals diese ersten Reisen mitgemacht haben nach Vietnam, um die eigenen Wurzeln kennenzulernen. Da gab es auch manche Geschichten, wo die Teilnehmer dann in eine ganz tiefe Krise gestürzt sind. Und ich habe noch von einer total schönen Geschichte gehört, dass eine der Teilnehmerinnen in Vietnam so richtig Frieden schließen konnte mit ihrer Herkunft und dieser ganzen Adoptionsgeschichte, dass sie dann irgendwann erkannt hat, dass sie sogar drei Mütter hat. Einmal ihre leibliche Mutter, von der sie nicht weiß, was mit ihr passiert ist in Vietnam. Dann die zweite Mutter oder die zweiten Mütter, die ganzen Ordensschwestern, die sie im Waisenheim damals aufgenommen haben und gepflegt haben, und dann auch noch natürlich in Deutschland die Adoptivmutter.
Nee, ich meine, ich war einfach gespannt darauf, wie du aussiehst erstmal, ne? Weil wir haben uns ja in der Schule getroffen und da saßen dann, glaube ich, zwei oder drei Mädchen, das weiß ich nicht mehr genau. Da wusste ich erstmal gar nicht, wer es ist. Ne? Na klar. Und dann war es eben eine Überraschung, ja, logisch.
Ja, es war tatsächlich echt schön. Wir saßen im Garten und ich hatte dann so mein Aufnahmegerät vor ihm aufgestellt und ich dachte, ja, locker, ne? Der Mann ist Journalist, der ist es gewöhnt, Off-Texte einzusprechen und überhaupt zu sprechen. Und dann kam er mir irgendwie schüchtern vor. Also ich musste ihm so ein bisschen was aus der Nase ziehen und dann auch ganz viele Ähms und Pausen. Und ich dachte mir zwischendurch so, Mann, du hast es doch gelernt. Sprich doch, wie du gelernt hast. Naja, ist privat vielleicht nicht so leicht.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.